Ein herzliches Hallo zu unserer neuesten Folge Veränderungshelden, der Podcast für Mitarbeitende und Führungskräfte. Ich wünsche dir ein sonniges Hallo, lieber Gerwin. Wie geht's dir?
Schönen guten Vormittag, liebe Dani, und ein ebenso sonniges Hallo. Auf das haben wir ja alle gewartet und freuen uns, dass das derzeit der Fall ist. Und dementsprechend geht's mir sehr gut. Und es geht mir auch darum gut, weil wir heute wieder mal erfreulicherweise Zeit für eine Podcastaufnahme haben.
Wunderbar, da kann ich mich anschließen. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich davor nochmal schlau gemacht, ob du heute überhaupt in der Lage bist, mit uns einen Podcast aufzunehmen. Und da gibt's ja die bekannten Horoskope und da habe ich bei dir einfach heute mal zur Sicherheit reingeschaut. Willst du wissen, was in deinem heutigen Tageshoroskop steht?
Ich will es nicht wissen, aber sag's mir trotzdem.
Also Gerwin, heute wirst du selbst überrascht sein, wie viel Verständnis du anderen entgegenbringst. Mhm. Dein Einfühlungsvermögen ist groß und du solltest es nutzen, um deine Gefühle und Gedanken zu teilen. Der Tag wird ruhig sein, aber nicht langweilig. Du kannst einiges an Erfahrung sammeln. Es ist eine gute Gelegenheit, um nachzudenken und die Menschen um dich herum besser zu verstehen.
Ja, also, faszinierend. Also das stimmt auf den Punkt. Jetzt noch kurz die Lottozahlen bitte. Das ist auch noch.
Also ich habe das auch gelesen und mir gedacht, also wir müssen ja heute einen Podcast aufnehmen. Das ist ja also, dass du mal Zeit zum Denken hast.
Ja, also. Perfekter Tag. Das kommt nicht oft vor. Finde ich toll, dass wir genau heute gewählt haben.
Ja, also natürlich völliger Quatsch. Ich gucke nicht jedes Mal in dein Horoskop, bevor wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Aber ich dachte, das ist ein ganz guter Hinleiter zu dem heutigen Thema. Mhm. Weil so ein Horoskop, du hast es ja schon angesprochen, hat auch so, ja, löst manchmal gespaltene Gefühle aus. Manche schwören da ja total drauf und von Bauernkalender bis wie wird mein Jahr hinzu, wann muss ich investieren oder auch wie läuft mein Liebesleben, schauen da gerne mal rein. Und andere sagen natürlich, sowas ist völliger Quatsch. Jetzt wollen wir heute nicht auf Horoskope schauen, sondern ich würde sagen auf eine doch etwas wissenschaftlichere Variante davon, nämlich Persönlichkeitstests.
Gerne.
Ich würde einfach gerne mal damit reinstarten mit der Frage, wann begegnen dir eigentlich Persönlichkeitstests, Gerwin, in welchem Kontext, gerade vor allem im Business?
Das ist eine gute und sehr stimmige Frage in meinem beruflichen Kontext, weil ich tatsächlich relativ lange schon mit einem Modell arbeite. In dem Fall ist es das DISC-Modell. Ich habe das früher schon mal kennengelernt, wo ich noch gar nicht Trainer war. Da war ich Führungskraft und man hat mit uns Führungskräften sozusagen ein Persönlichkeitstraining gemacht. Und da war ein Teil davon, wie ticken denn Menschen und wie tickst du? Und das war dann eben, im Nachgang habe ich dann erfahren, dieses DISC-Modell. Mhm. Und ich habe dann relativ früh als Trainer begonnen, dieses Modell mit zu integrieren. Und insbesondere, wenn es darum geht, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Das ist also eine der wesentlichen Fragen, mit der wir uns beschäftigen in den Seminaren. Und da wiederum speziell für Führungskräfte und für Mitarbeiterinnen im Vertrieb. Weil da spielt es natürlich schon eine Rolle, wie gut kenne ich mich selber, was sind so meine Verhaltenspräferenzen und wie gut kann ich die andere Person einschätzen, sei es jetzt der Kunde oder der Mitarbeiter, und wie gut gelingt es mir, und jetzt kommt eigentlich der Punkt, wie gut gelingt es mir, hier eine optimale Beziehungsebene herzustellen. Mhm. Letztes Mal im Verkauf hat ein Teilnehmer gemeint, Wohnzimmeratmosphäre muss da herrschen, wenn der Kunde da ist und sich beraten lässt. Also wie kann ich so eine Atmosphäre und eine Beziehung herstellen? Und da kann es eben gut sein, wenn ich mich gut kenne und den Kunden einschätzen kann und dann weiß, wie sieht denn diese Beziehungsbrücke aus?
Und für die, die es jetzt nicht kennen, dieses DISC-Modell, kannst du kurz beschreiben, also in welche Schublade werde ich da sozusagen eingeteilt?
Ja, genau. Das ist auch im Übrigen ein häufiger Kritikpunkt, dass man sagt, ja, dann teilt man einen in eine Schublade ein und dann wird man womöglich vom Dienstgeber nicht genommen, weil man in der falschen Schublade ist. Das wäre, ja, das trifft zu, muss man ehrlicherweise sagen, aber das ist dann eher so, dass es die falsche Anwendung ist, weil in der Tat könnte man sagen, es zeigt mir erst, wie viele verschiedene Schubladen in einem Menschen stecken und über welche verfügt er wahrscheinlich mehr und über welche weniger oft. Und das macht es dann wesentlich ja praktischer und auch anwendbarer. Und beim DISC-Modell, das ja nur eines von mehreren ist, geht es eigentlich darum, diese vier Buchstaben D, I, S und G stehen für vier verschiedene Verhaltenstendenzen. D für dominantes Verhalten, wo meistens schon das Wort alleine für Unmut aussagt bei den Teilnehmenden. Das ist auch spannend, wenn man dann merkt, was wir gleich mit bestimmten Begriffen verbinden, wobei man dann merkt, dominant ist ja nicht per se schlecht. Dann kommt das initiative Verhalten, für das steht das I, S für das stetige Verhalten und G für das gewissenhafte Verhalten. Und dahinter steckt ein Wahrnehmungsmodell, das schon vor 100 Jahren von einem Psychologen William Moulton Marston entwickelt wurde, der sagt, Menschen tendieren in ihrem Erwachsenenalter das Umfeld, also die Welt um sich herum, eher freundlich und wohlwollend wahrzunehmen oder eher feindlich und kritisch wahrzunehmen. Und das ist der eine Teil der Wahrnehmung und der zweite Teil richtet sich auf sich selbst und sie nehmen sich selbst in Bezug zu diesem Umfeld eher stärker wahr oder eher schwächer. Und aus dem heraus resultieren eigentlich diese vier Verhaltensdimensionen.
Spannend. Finde ich auch, also ganz, ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, so dieses Dominant löst dann auch sofort eine ablehnende Haltung aus. Hast du da noch ein Beispiel, also wo das so deutlich wurde im Seminar, dass vielleicht auch jemand das Ergebnis hatte, er ist ja dominant und was da so die Reaktion war?
Ja, es liegt oft daran, dass wir dann bei diesen Verhaltenstypen die Sonnen- und die Schattenseiten anschauen. Also was sind so die Vorteile, wenn man das in sich trägt und was sind mögliche Begrenzungen? Und das ist ja dann auch schon mal die Idee, achte drauf. Also dominante Menschen, die sind sehr willensstark, die sind entschlossen, die wollen Neues ausprobieren, die möchten schnelle Ergebnisse, die möchten handeln und entscheiden können und sehen sich selber auch in einer sehr sicheren und bestimmten, bis hin zu einer bestimmenden Rolle. So, und wenn man das jetzt natürlich übertreibt, dann kann man natürlich schon einmal beherrschend werden, vielleicht auch aggressiv werden, möglicherweise ist man eher rücksichtslos im Umgang mit anderen. Man hat vielleicht so den negativen Aspekt eines Egoisten. So, und dann bleibt oft gerade bei diesem dominanten Typen eher die Schattenseite in Erinnerung, anstatt das Positive, dass es Leute braucht, die mal mutig sind, die sagen, komm, das probieren wir jetzt aus und wir brauchen nicht nochmal 5 Analysen, wir machen das jetzt. Und wenn wir uns die Nase anrennen, dann rennen wir sie uns eben an. Und dann, also so ein Stück weit auch Pioniergeist, das sind dann meistens Menschen mit einer dominanten Verhaltenspräferenz.
Also so wie du das jetzt beschrieben hast, würde ich sagen, würde ich doch absolut sofort haben und nehmen wollen.
Genau, genau. Also es gibt, wie gesagt, immer so Pro und Contra oder wie man in dem Modell auch sagt, Stärken und Begrenzungen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir auch unsere Begrenzungen kennen. Ich weiß, es gibt auch genügend Trainer und wahrscheinlich auch Bücher, die dir erklären, du hast keine Grenzen oder es gibt keine Grenzen. Ich halte es immer ein bisschen für gefährlich. Ich glaube eben schon, dass wir mit Stärken und Nichtstärken ausgestattet sind und jeder hat so seine Kernkompetenzen. Und ich meine, es ist eher ein Vorteil in der Persönlichkeitsbildung, zu wissen, wo ich da stehe.
Angenommen, man ist jetzt total angefixt schon von dem, was du erzählt hast und möchte unbedingt rausfinden, wer man denn ist über so einen Test. Kannst du da neben DISC noch andere empfehlen, also die vielleicht noch mal tiefer reingehen?
Ja, also was sehr anerkannt ist neben DISC, ist auch das Big Five-Modell. Das gehört eigentlich zu den auch schon am längsten am Markt bestehenden Modellen, wo es um 5 verschiedene auch wieder Persönlichkeitswesenszüge geht. Ähnlich wie beim DISC gibt es hier auch die Gewissenhaftigkeit, die dann im Extremfall zum Perfektionismus neigt. Dann gibt es die Extraversion, das wäre so eher der Initiative-Typ beim DISC, der sehr offen ist, gesellig ist, kontaktfreudig ist. Dann gibt es die Verträglichkeit, das wäre eher so der stetige Typ beim DISC. Das sind Leute, die eher Rücksicht nehmen, ruhig sind, empathisch sind, gut zuhören können, viel Wert auf Zusammenarbeit und Teamarbeit legen. Dann gibt's so die Offenheit für Erfahrungen. Das wäre so aufgeschlossen, mutig. Das wäre auch ein bisschen mit dem D-Typ in Verbindung zu bringen. Und dann gibt's noch den Neurotizismus. Da geht's, wie labil bin ich emotional oder wie stabil bin ich emotional? Also bin ich schnell sozusagen verletzlich, bin ich schnell gekränkt, kann ich meine Emotionen gut kontrollieren oder übernehmen eher öfters einmal die Emotionen meine Kontrolle. Und das wird mit diesem Big Five-Modell abgefragt und ein Modell, das noch relativ jung am Markt ist und eigentlich das Big Five-Modell erweitert, ist das Hexaco-Modell.
Oh, okay. Und das, noch nicht gehört.
Ja, das ist noch recht neu. Bin auch am Überlegen, das auch mit zu integrieren. Mhm. Das zielt, viele Persönlichkeitsmodelle zielen ja darauf ab, wie wir uns verhalten. Mhm. Und das Hexaco-Modell zielt noch mehr darauf ab, warum wir uns so verhalten. Und da kommt ein Faktor noch dazu, neben diesem Big Five, nämlich Honesty, Humility heißt das, glaube ich. Und da geht's um, wie ehrlich bin ich und wie bescheiden bin ich. Und wie wichtig ist mir Fairness? Und das hat drum ein bisschen an Bedeutung gewonnen, weil es geht hier auch, habe ich Neigung zu Korruption oder zu Narzissmus und, mhm. oder wie integer bin ich im Sinne einer Unternehmenskultur oder von Unternehmenswerten? Und das spielt natürlich für Führung und Unternehmenskultur schon eine wichtige Rolle.
Absolut. Und ich finde es auch also immer persönlich interessant, wie man sich selbst vielleicht genau. sieht oder einschätzt. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber wenn du sowas erzählst, dann habe ich auch immer sofort so dieses innere Bedürfnis, boah, würde ich gern mal ausprobieren, würde ich gern machen.
Genau. Seit,
ähnlich wie wenn man irgendwo eine Horoskopseite liest, auch wenn man weiß, es ist völliger Quatsch, meistens liest man es dann doch und schmunzelt drüber. Oder ich weiß nicht, ja. ob du auch diese Sprüche auf diesen Teetassen kennst oder die Teebeuteln. Es ist immer so ein kleiner Witz dabei oder die Glückskekse, dass man ja, einfach genau. so diesen Drang hat, ein bisschen was über sich zu erfahren.
Genau. Also ich glaube, man kann sagen, Menschen mögen in der Regel, und ich merke das im Seminar auch, also es kommt natürlich immer darauf an, wie man das transportiert und wie man das dann auch im Seminar erläutert. Aber die meisten Menschen mögen das, weil sie oft auch einfachere und schnellere Beschreibungen geben. Also da ist dann eben der Initiative Kontakter oder da ist der schnelle Entscheider oder da ist eben der gewissenhafte Analyst oder der stetige Teamworker. Und dann findet man sich natürlich irgendwo mehr wieder, wenn ich jetzt die vier Statements, die ich jetzt eben erwähnt habe, dann gibt es selten jemand, der sagt, ich finde mich in allem genau gleich wieder, sondern ja, da in dem und dem eher und in dem und dem weniger. Und das macht es dann eigentlich auch so beliebt und auch, ich würde sagen, pragmatisch anzuwenden.
Mhm. Jetzt würde ich dir gerne noch von einer Situation erzählen, die ich gerade vor 2 Wochen hatte, die mich auch so ein bisschen auf dieses Thema gestoßen hat. Ich habe mich nämlich unterhalten mit einer Führungskraft. Und die hat damals das Kairos-Profil gemacht, hat sie mir erzählt. Mhm. Und das ist ja, vielleicht kannst du noch 2, 3 Worte zum Kairos-Profil sagen. Ich glaube, das kannst du besser erklären als ich, dass wir so das Setting kennen, was das nochmal misst.
Ich kenne es auch. Ich kenne es nicht so gut, aber ich weiß, es geht beim Kairos-Profil um den Schwerpunkt, wie ist meine Entscheidungspräferenz. Also entscheide ich, bin ich eher so the lonely rider, der allein im stillen Kämmerchen entscheidet, oder brauche ich viel Kommunikation mit anderen, teile ich meine Entscheidung mit oder behalte ich die für mich? Also ist es eher so eine soziale Form der Entscheidungsfindung oder eher eine autonome Form der Entscheidungsfindung?
Okay, ich glaube, das ist ganz hilfreich zu verstehen, also das, warum das die Person auch gemacht hat. Und sie hat mir einfach erzählt, also das ist schon, ich glaube, gut 10 Jahre her, dass sie das gemacht hat. Und das Ergebnis, was da rauskam, war absolut nicht das, was sich die Person gewünscht hat. Also es war so nach dem Motto, sie hat das Profil durchgelesen und danach gemerkt, mit dieser Person würde ich niemals arbeiten wollen. Und das ist ja auch erstmal eine spannende Selbsterkenntnis. Und hat dann für sich einfach beschlossen, das will ich ändern. Und von außen kamen dann recht viel die Kommentare, nee, das bist du, das ist deine Persönlichkeit, das wirst du auch nicht ändern können. Ich würde die Geschichte an dem Punkt mal so stehen lassen und dich einfach dazu befragen wollen. Was glaubst du, kann man Persönlichkeit ändern?
Sehr gute Frage und wird häufig auch diskutiert und gefragt. Zunächst noch kurz, eigentlich ist das Beispiel von dieser Kollegin, wo du jetzt gerade beschrieben hast, insofern toll, weil man sieht ja, das wäre ja dann sozusagen ein Nutzen, dass man manche blinde Flecken erkennt. Und ich glaube, jeder Mensch hat so seine blinde Flecken. Du meinst vielleicht, ja, ich bin ein sehr guter Zuhörer, und dann sagt dir mal jemand, ja, aber das geht genau so lang, ich dir deine Meinung bestätige, und sonst ist es gar nicht immer so, oder du erzählst schon ganz oft aus dem Kopf heraus und weniger aus dem Herzen. Und also Dinge, die bekommst du ja nur mit über Beziehung, über Feedback. Und insofern ist ja all diese Tests oder all diese Persönlichkeitsanalysen sind ja oft einfach einmal ein Gesprächsangebot an dich selbst. Nur, dass das jetzt eben nicht von einer anderen Person kommt, sondern eigentlich durch einen Fragebogen, den du ausgefüllt hast und damit einfach mal so eine Art von Feedback bekommst. Also von daher finde ich das schon mal ein gutes Beispiel. Und ja, also man muss vielleicht unterscheiden, kann sich Persönlichkeit verändern? Sowas, der wesentliche Stand der Persönlichkeitsforschung ist, dass Persönlichkeit und Charakter schon eher stabil ist ab dem Erwachsenenalter, aber Verhalten kann sich verändern. Und jetzt müsste man da bei der Person nachfragen. Es kann ja sein, dass sie sagt, ich habe einfach gelernt, mein Verhalten anzupassen. Also ein Mensch, der vielleicht normalerweise von sich weiß, eben aufgrund so einem Profil, ich habe eine sehr geringe Gewissenhaftigkeit. Ja, ich weiß, ich bin ganz oft schnell. Ich tue mir oft schwer mit Details. Aber genau deshalb habe ich mir jetzt angewohnt, bei Verträgen mir die Zeit zu lassen, auch das Kleingedruckte zu lesen. Er ist jetzt zwar immer noch eine Person mit einer geringen Gewissenhaftigkeit, aber hat sich bei bestimmten Situationen sozusagen entschieden, sein Verhalten anzupassen. Und das ist, glaube ich, so die Kernaussage, dass Persönlichkeit eher stabil und weniger veränderlich ist. Und wenn, dann geht das über Jahre und nicht über Wochen. Und Verhalten ist relativ flexibel und dynamisch und kann mit einer guten Reflexion und mit einer guten Selbsteinschätzung und vielleicht auch noch mit Training dazu kann sehr gut angepasst werden. Und das ist oft schon ausreichend. Ich muss nicht immer ein anderer Mensch werden, aber ich kann mein Verhalten situativ anpassen.
Wo du das jetzt gerade erzählt hast, war so mein erster Gedanke, mein Gott, das muss ja furchtbar anstrengend sein, den ganzen Tag sein Verhalten gegen die eigene innere Natur auszurichten. Genau. Aber du hast ja jetzt auch im gleichen Satz erwähnt, dass es über die Jahre möglich ist. Also glaubst du auch, dass tatsächlich, wenn jemand sich angewöhnt zu sagen, bleiben wir bei dem Beispiel, sehr gewissenhaft etwas zu lesen, dass, wenn es auch am Anfang sich sehr anstrengend anfühlt, dass das auch schwinden kann über die Zeit? Also sozusagen Stück für Stück in unsere Persönlichkeit reinrückt?
Ja, ich sage es mal in kleinen Schritten. Also was ich so weiß, gibt so Zahlen, dass 60-70% der Persönlichkeit sehr stabil bleiben. Und dann die 30-40% messbar sich verändern lassen. Bezogen auf das DISC-Modell könnte man jetzt sagen, jemand, der zum Beispiel eine sehr geringe Ausprägung beim Wert Dominanz hat. Also das sind Menschen, die selten dagegen sprechen, die vielleicht zu oft Ja sagen, auch wenn sie Nein meinen, die sich eher orientieren, wer hat hier das Sagen, als wie selbst sozusagen das Kommando zu führen. Und da sage ich immer, wenn das in einem ganz tiefen Bereich ist, dann macht es schon Sinn, da mal dran zu arbeiten und zu sagen, okay, aber wo gibt's einfach Situationen, wo du mal für dich einstehst? Wo gibt's Situationen, wo du das Nein nicht nur denkst, sondern auch sagst? Wo gibst du auch mal als Feedback, ich sehe das anders oder ich habe da eine andere Erfahrung gemacht? Und solche Veränderungen lassen sich dann tatsächlich über die Jahre hinweg trainieren. Es braucht einen großen Willen, also ich muss es mal wollen. Ich brauche eine gewisse Ausdauer und manchmal braucht es einfach auch Begleitung. Es gibt schon Ausnahmen, wo sich Persönlichkeit auch in kürzerer Zeit verändern kann. Das sind dann aber häufig äußere Faktoren durch Krisen. Mhm. Also nehmen wir mal eine schwere Erkrankung, die dich vielleicht über Monate oder noch länger ans Bett fesselt und du dein ganzes Leben zum Überdenken oder Nachfragen bekommst oder ein Ende einer Beziehung, das Scheitern einer Existenz, einer Selbstständigkeit. Also solche Krisen, das weiß man, die wirken dann wesentlich stärker. Das ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen für Persönlichkeitsveränderung, aber das sind dann die stärkeren Treiber. Also es gibt verschiedene Treiber, wenn man so will. Das eine ist eben die bewusste Reflexion, ich habe eine neue Rolle vielleicht, ich bin jetzt Führungskraft und jetzt beschäftige ich mich mehr mit meinem Führungsstil. Oder Paare kennen das, wenn sie Eltern werden, dann wird man vielleicht ein Stück weit empathischer oder geduldiger.
Ach, hör mir auf, gell.
Du warst es natürlich immer schon, da gab es keine Steigerung mehr. Oder man merkt halt auch genau, wo man dann so seine Grenzen hat, die man vorher vielleicht nicht erkannt hat.
Ja.
Oder wenn man Unternehmer wird, dann ist es fast unvermeidbar, dass du auch öfters einmal deine Dominanz brauchst. Du musst dich bei einem Vertrag durchsetzen, du reklamierst vielleicht eine zu Unrecht gestellte Forderung. Du beharrst vielleicht auf einen Vertragspunkt, den man dir versprochen, aber nicht erfüllt hat. Also das bringen ja dann die Rollen mit sich, ja, und die Krisen und Brüche, die bringen eigentlich mit sich, dass es dich aus der Komfortzone rausschmeißt. Man könnte sagen, die Komfortzone, die stabilisiert natürlich deine Persönlichkeit. Ja, weil was soll ich ändern? Ist ja alles Ja. Ist ja alles gut. Ich scheine Läuft, ganz ja. gut und richtig unterwegs zu sein. Und dann kommt so eine Krise. Und dann verändert es oft einmal auch der Blick auf dich selbst, aber vielleicht auch der Blick, wie soll es jetzt weitergehen.
Was ich vorhin noch für einen Gedanken hatte, ob es auch quasi mal andersrum sein kann. Also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf das Diskmodell, und du hattest ja gesagt, gerade eine ausgeprägte Dominanz kann manchmal so für Unmut sorgen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel persönlich merke, mich stört das bei anderen, dass die eine hohe Dominanz haben und sagen, boah, mit dem werde ich gar nicht können. Könnte das auch so ein Hinweis darauf sein, dass man selbst vielleicht die eigene Dominanz, die eigentlich da wäre, jahrelang unterdrückt hat und deswegen so ein bisschen davon getriggert ist, wenn jemand anderes das voll auslebt?
Ja, das ist ja so eine grundsätzliche Überlegung bei Verhaltensweisen, die mich bei anderen stören, dass sie auch immer was über mich selbst aussagen. Also möglicherweise genau das, was du jetzt sagst. Mensch, ich wäre auch öfters gern mal bestimmender. Ich würde auch gern mal sagen, so Leute, und jetzt läuft's, wie ich das möchte. Punkt. Ende der Diskussion. Das kann einem eben eine Person mit hohem D oftmals spiegeln. Was das DISC-Modell ja neben der Selbsterkenntnis oder auch andere Persönlichkeitsmodelle, also ein großer Nutzen ist die Selbsterkenntnis. Und ich glaube, das ist immer gut, dass man eine gewisse Form von Selbstreflexion macht. Schon alleine daran kann man sich dann weiterentwickeln. Aber häufig hilft es mir auch, andere besser zu verstehen. Also ich weiß dann, die Person mit hohem D, die ist jetzt nicht nur gemein und mag mich nicht oder will mich unterdrücken, sondern die hat eben genau diesen Charakteraspekt, möchte Ergebnisse, möchte schnell entscheiden, will nicht alles diskutieren, ist sehr von den eigenen Vorstellungen überzeugt. Ja, und jetzt habe ich halt gerade mit so einer Person zu tun. Und jetzt kann ich schon mal diesen Stresstopf rausnehmen, dass der das jetzt nicht absichtlich gegen mich verwendet, sondern ein Stück weit seines Musters ist, das er jetzt hier zum Vorschein bringt.
Glaubst du eigentlich, ich bleibe jetzt einfach beim DISC-Modell, wir haben natürlich noch viele verschiedene andere Modelle, aber ich glaube, da ist es am einfachsten zu verstehen. Wenn wir jetzt auch zum Beispiel die Variante haben, jeder im Team hat es gemacht und man hat sich gegenseitig oder versteht sich gegenseitig besser, aber man merkt aber auch, es ist unglaublich homogen. Also es fehlt vielleicht wirklich auch jemand mit einem hohen I und ein bisschen Initiative reinbringt und man merkt, deswegen kommt das Team nicht voran. Wäre da so dein Impuls zu sagen, dann muss man auch jemand mit einem I reinholen oder zu sagen, vielleicht entwickelt sich auch jemand dahin?
Beides wäre denkbar und ich glaube, du sprichst da genau einen sehr wichtigen Einsatzbereich an in Teamdiagnostik, dass man sagt, lass uns mal unser Team anschauen und zwar jetzt nicht nur, wer hat welche Fachkompetenz und wer hat welche Verantwortungsbereiche, sondern was bringen wir aufgrund von unserem Typ sein und von unserer Charakteristik so mit ein? Und wenn sich jetzt herausstellt, okay, wir haben ein Team mit lauter, sagen wir mal, stetig und gewissenhaften Personen. Also wir kommen gut miteinander aus, wir hören uns zu, wir sind verlässlich, wir hinterfragen die Details, wir arbeiten sicher und konstant, wir vermeiden Fehler. Dann klingt das einmal zunächst alles ganz gut, oder?
Ist ein bisschen langweilig.
Und ein bisschen langweilig und der sagt, ja gut, aber wo kommt denn die Innovation her? Und wie macht ihr euch auch zukunftsfit? Und wo lasst ihr mal vielleicht alte Verhaltensweisen los, die heute tatsächlich gar nicht mehr notwendig sind? Und wer ist da offen für KI und andere Dinge? Und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, gut, also ja, wir haben vielleicht jemand im Team, der bringt da schon etwas mit. Oder wir achten bei der nächsten Teambesetzung, wenn es zum Wechsel kommt oder zu einer Erweiterung, dass wir uns jetzt mal eher jemand reinholen, der einen höheren dominanten Anteil hat oder initiativen Anteil hat. Es gibt im Übrigen nicht an der Stelle das perfekte Führungskräfteprofil oder das perfekte Verkäuferprofil. Aber ich sage jetzt mal, angenommen, du wirst als Verkäufer eingestellt, als Außendienstmitarbeiter auf Provisionsbasis, neuer Markt, neues Produkt, relativ auch ein Produkt, das teuer ist und vielleicht noch wenig Erfahrungswerte mitbringt und so weiter. Würdest du da eine Verkäuferperson einstellen, die vor allem sehr auf Routine setzt, auf Standards setzt, mit sehr viel Zahlen, Daten, Fakten unterwegs sein möchte, auch gerne sich lange Zeit nimmt, um Beziehungen aufzubauen? Da würdest du sagen, ja, wahrscheinlich nicht.
Ja, bringt mich auch gerade auf die Folgefrage, wenn ich jetzt merke, der Job, den ich gerade tue, da ist irgendwas nicht stimmig. Und mhm. ich brauche, das hatten wir ja schon öfter so, das Thema, ich merke, ich brauche eine Veränderung, weiß aber nicht, in welche Richtung. Mhm. Kann da das Durchführen eines solchen Profils auch hilfreich sein, einfach um rauszufinden, was matcht vielleicht genau mit meinem D und I und was sind wiederum Stellen, die dazu gut passen?
Ich fände das sogar eine optimale Anwendung des Profils. Also ich bin ja nicht dafür, dass man sagt, oh ja, jetzt habe ich da so ein hohes D, jetzt muss ich mein D senken oder ich habe so ein niedriges.
Spritze, ja.
Ja, genau, gibt's da eine Spritze oder eine Tablette? Oder ah ja, mein S, meine stetige Verhaltenstendenz ist so nieder, ich muss mich jetzt viel mehr mit Standards, mit Routinen und Plänen beschäftigen. Also ich muss nur aufpassen, dass ich es nicht übertreibe. Aber im Wesentlichen sagt mir ja das DISC-Modell, wo sind deine Stärken? Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, welches Umfeld passt dann am besten zu dir? Und wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, eben angenommen ein sehr hohes, stetiges Verhaltensprofil habe, dann weiß ich schon mal, also ich brauche eine Firma, wo Veränderung nicht an der Tagesordnung steht. Also es kann schon mal Veränderungen geben, aber es sollte schon die Möglichkeit sein, dass ich eine relativ gleichmäßige Arbeitsweise habe, dass es bestimmte Routinearbeitszeiten gibt, dass ich einen Aufgabenbereich habe, den ich sehr überblicken kann, dass ich bei raschen Veränderungen jemanden habe, den ich fragen kann, dass es viel auch an Erfahrungen und an Vorgaben gibt. Dann fühle ich mich wohl. Mhm. Und ich glaube, Wenn das mal so bei dir angekommen ist als Arbeitnehmer, dann gelingt es dir auch mit der Zeit, dein Umfeld, dein berufliches so zu gestalten oder so zu entwickeln, dass du genau richtig bist. Also das wäre, Berufe passen dann am besten zu dir oder sind dann für dich am erfüllendsten, wenn sie gut zu dir passen. Und du bist dann in einer Firma am erfolgreichsten, wenn du gut zur Kultur und zur Aufgabe passt. Und im Idealfall auch noch zur Führungskraft oder die Führungskraft zu dir passt. Und das kann DISC oder andere Persönlichkeitsmodelle auf jeden Fall bestärken und auf einen, finde ich, ganz einfachen und guten Weg begleiten.
Sehr schön. Weißt du gerade auswendig, ob es sowas auch auf Unternehmensebene gibt, also dass man irgendwie messbar machen kann, wie DISC sozusagen das Unternehmen ist?
Es gibt's, ja, also es gibt da auch groß angelegte Modelle oder Projekte, wo wirklich Firmen ihre Abteilungen sozusagen auch mit diesem Fragebogen ausstatten und dann kann man sagen, okay, wir haben im Vertrieb diesen Mix an Typen, wir haben im Einkauf diesen Mix an Typen, wir haben da diese Teamdiagnostik und dann kann man das natürlich auch weiterentwickeln und sagen, passt das zusammen, brauchen wir eventuell Anpassung. Wo es natürlich immer wieder verwendet wird, ist im Recruiting, dass man sagt, okay, wir brauchen da einen Projektleiter im technischen Bereich. Wir erstellen ein Musterprofil, da steht dann drinnen, okay, der hat eine hohe Verträglichkeit, weil der muss mit vielen verschiedenen Menschen zurechtkommen. Gleichzeitig hat er aber auch ausreichend Bestimmtheit, weil er kann nicht immer jeden fragen, ob er einverstanden ist bei bestimmten Projektschritten. Und gleichzeitig muss er wahrscheinlich auch eine gewisse Form von genauem Arbeiten haben, weil es braucht vielleicht auch Dokumentation und Compliance und solche Dinge. Und dann kann man schauen, okay, welcher von den drei Bewerbern, die in die engste Auswahl kommen, passen da am meisten dazu? Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, so, das ist dann das ultimative Ja oder Nein für eine Bewerbung. Aber es hilft mir zum einen den richtigen Bewerber besser zu identifizieren und es hilft mir, wenn ich jetzt eine Person nehme, zu wissen, okay, worauf muss man da achten? Also ich kann mich noch gut erinnern an ein Unternehmen, das einen Geschäftsführer eingestellt hat und die Personalleitung hat mit mir dieses DISC-Modell gemacht. Mhm. Im Übrigen gab es daneben noch, das gab es auch früher, mir fällt jetzt der Fachbegriff nicht ein, wenn man die Handschrift des Kandidaten analysiert. Das ist ähnlich wie beim Horoskop, glaube ich. Ja. Aber auch das gibt's heute noch. Mir fällt jetzt nur das Wort dafür nicht ein, wo man den Kandidaten sagt, schreib mal da eine halbe Seite A4 und dann wird die Schrift analysiert und dann sagt man, was du für einen Charakter hast. Aber auf jeden Fall, um zurückzukommen, bei diesem Modell kam heraus, diese Person, die war und jetzt nicht eine, die sich sehr um die Anliegen und Befindlichkeiten von Mitarbeitenden interessiert hat, sondern eher, okay, die Leute müssen wissen, wo es lang geht. Jeder hat dann seine Aufgabe, dann weiß er, was er zu tun hat und dann soll er das machen. Und es hat dann aber aufgrund der Vorgeschichte in dem Unternehmen für dieses Tochterunternehmen, also es war ein Tochterbetrieb, wo dieser Geschäftsführer gesucht hat, da wusste man, da braucht jetzt einmal jemand, der ganz viel zu den Leuten geht, der viel mit denen redet, der viel zuhört, der sich die Geschichten anhört, der mal einfach ja sich auch Zeit nimmt, die Menschen zu verstehen und jetzt nicht gleich mit großen Veränderungen kommt und dann vielleicht eher behutsam hier das Steuer dann lenkt. Und das war der eben nicht. Und wir haben's auch erkannt in diesem Disk und der Bewerber sagt dann selber noch, und ich kann mich gut an den Satz erinnern, ja, eines ist klar, ein Kümmerer bin ich nicht. Also im Sinne von, dass ich mich da um jeden und alles kümmere. Ja, de facto hat man den trotzdem genommen, aus anderen Gründen. Ja. da gab es dann fachliche Aspekte und auch in der Entscheidungsfindung einfach die Überlegung, man braucht so jemand. Und es war, glaube ich, kein halbes Jahr hat er dann dort die Stelle gehabt, weil das überhaupt nicht gematcht hat. Er hat sich dann leider, das muss man jetzt im bedauerlichen Sinne sagen, da auch nicht anpassen können.
Ja, ja. Wollte sich wahrscheinlich auch nicht anpassen.
Genau. Es war mal eine Situation, da haben die Mitarbeiter gesagt, da kommt ein neuer Abteilungsleiter und mit uns redet keiner. Und dann sagt der Geschäftsführer, ja, aber das steht ja im Intranet. Also so kann ja jeder, okay. kann ja jeder lesen. Da haben wir den ja vorgestellt. Das muss doch reichen. Ja, und auf der Geschäftsleitersitzung habe ich es ja eh gesagt. Aber da hätte man sich halt von Mitarbeiterseite ein anderes Vorgehen gewünscht.
Ja, ganz spannend. Also, dass man trotz, obwohl man genau deswegen getestet hat und es eigentlich wusste, es passt nicht, dann trotzdem auch manche rationale Entscheidungen stärker wiegen. Ich würde jetzt gerne nochmal so kurz einen Schwenk machen auf, also ich hatte anfänglich ja das Horoskop vorgelesen und wenn man das, was ich dir da vorgelesen habe, das, egal welcher Person ich das wahrscheinlich vorlesen würde, jeder würde sagen, ah ja, stimmt, passt heute
richtig.
Gut zu dem Tag, weil es ja genau so formuliert
ist. Genau, das ist es, ja.
Ein Nenner findet. Weißt du auch von schwarzen Schafen in der Persönlichkeit oder bei Persönlichkeitstests? Ich komme auch hauptsächlich drauf, weil ich jetzt schon öfter gehört habe, dass KI für viele das inzwischen ja auch übernimmt, sich selbst zu analysieren, zu reflektieren. Und da ja dieser große, große Nachteil ist, dass KI dich immer bestätigt, also in allem, was du tust. Und gerade wenn man eine neue Jobfindung reingeht und einfach sagt, was sind meine Stärken? Du kriegst ja nur Bestätigung. Nur mach das auf jeden Fall, verkauf dein Haus, verlass deine Familie, gründe dieses Startup in Dubai, also in die Richtung einfach gedacht. Kennst du da auch oder Tests, wo du jetzt eher von abraten würdest oder dass man die wirklich nur zum Zeitvertreib macht, anstatt wirklich Lebensentscheidungen damit zu treffen?
Mir ist tatsächlich noch keiner dieser schwarzen Schafe untergekommen, aber ich stimme dir zu, das Internet ist sicher voll von solchen Tests und Selbsteinschätzungen. Ich kann da wirklich nur empfehlen, dass man sich auf eines der anerkannten Modelle einlässt, wo man auch weiß, okay, da gibt's eine Autorisierung, da gibt's eine Qualifizierung für die Menschen, die das anwenden. Also üblicherweise, wenn ich als Trainer das verwenden möchte, so wie jetzt bei diesem DISC-Modell, dann muss ich da eine Ausbildung machen, ich werde qualifiziert, ich werde zertifiziert, ich kaufe die Originalprodukte. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auf das achtet. Und es gibt auch nicht so viele. Also ich würde mal sagen, bei 10 dieser Modelle ist man wahrscheinlich schon bei denen, die da wirklich gut sind. Da gehören eben die Big Five dazu, das DISC-Modell, Thomas International wäre da auch noch zu erwähnen, das Hexaco-Modell, der Captain-Test. Dann gibt's noch ein Hirndominanz-Anagramm oder Enagramm, so irgendwas. Aber auf jeden Fall, man sollte sich wirklich gut erkundigen, von wem ist das? Wer steckt da dahinter? Gibt's da eine Autorisierung? Und in dem Moment, wo das alles frei zugänglich ist und auch möglicherweise zwar verlockend, es kostet nichts, ist es eher mal zu hinterfragen. Es gibt schon, auch gerade was DISC betrifft, gibt's so einfache auch Excel-Tabellen manchmal, aber da sollte man vorsichtig sein. Also im Idealfall würde ich sagen, mach's bei einem zertifizierten Institut oder Trainer, frag den auch nach, was verwendest du für Modelle, wieso verwendest du das und nicht jenes? Ja. Das müsste dir auch ein Stück weit erklären können und ich glaube, dann bist du auf einem sicheren Weg.
Super. Übrigens wollte ich natürlich noch die Geschichte auflösen von der Kollegin.
Ja.
Da, und ohne es zu wissen, hast du exakt die Faktoren genannt, die es wahrscheinlich möglich gemacht haben, dass diese Kollegin 10 Jahre später das gleiche Verfahren nochmal gemacht hat und tatsächlich ihr Profil auf links gedreht hat Und soweit ich weiß, funktioniert dieses Profil oder die Messung auch mit Kollegenbefragungen. Also es ist nicht nur die Selbsteinschätzung, wo man vielleicht wieder sagen könnte, ja gut, hat man sich halt ein bisschen positiver bewertet oder anders, um es in die Richtung zu lenken, sondern es wurde tatsächlich auch vom Team, von den Kollegen bestätigt, dass diese Veränderung, dieser Wandel stattgefunden hat. Also es hat auf der einen Seite 10 Jahre gedauert und ich weiß auch, dass es einen persönlichen Schicksalsschlag gab, der das wahrscheinlich auch nochmal angetrieben hat. Aber somit wäre die Frage zumindest aus meiner Sicht, wenn man wirklich, wirklich will und sagt, das ist ein Profil, was nicht mit mir in Resonanz geht, dann lässt sich es auch ändern. Vielleicht dauert es 10 Jahre, vielleicht geht es schneller. Aber so das ist zumindest das Fazit aus der Story, was ich sehr, sehr spannend und sehr inspirierend fand.
Ja, und ich denke, das zeigt uns eben auf, wenn man in der Rückblende betrachtet, vergehen ja 10 Jahre schnell. Wenn wir jetzt nach vorne blicken, denkt man, 10 Jahre. Aber jeder kann ja mal den Versuch machen und zu überlegen, okay, 2016 ist ja noch nicht eine Ewigkeit her. Mhm. Was war damals und was hat sich in der Zeit alles getan und wie schnell ist die Zeit vergangen?
Ja.
Und ich glaube, von daher lohnt es sich wirklich, sich ja mal anzuschauen. Und ich meine schon, der Vorteil ist, wenn du das im Rahmen von einem Training machst, dann erstens einmal, du hast einen anderen Zugang zu dem Modell. Du verstehst schon mal, was mache ich jetzt da? Warum fülle ich den Fragebogen so aus? Was steckt da dahinter? Dann hast du eine begleitete Selbstreflexion. Also du liest das nicht nur durch, du bekommst vielleicht auch noch Hinweise, Tipps, Fragen, Feedbacks. Und wenn du das noch in einer Seminargruppe mit anderen machst, dann gehst du auch noch in den Austausch und sagst, was steht denn da bei dir? Aha, okay. Ja, stimmt. Also da merke ich echt, da ist ein Unterschied. Und wenn das dann noch Leute sind, die sich kennen, dann können die sich auch noch gegenseitig Feedback geben. Also das ist schon eine sehr feine und wertvolle, ein sehr feiner und wertvoller Mehrwert auch so für Teambuilding-Seminare oder für Kommunikationstrainings.
Sehr schön. Also ich habe wieder Lust bekommen. Ja. Ich glaube, ich werde mal wieder eine Session buchen und überlege mir aber vorher noch, wo ich gerne starke Ausprägungen hätte für meine Zukunft.
Angenommen, du könntest da so wie bei der Stereoanlage den Regler rauf und runter schieben. Welchen würdest du denn gerne nach oben schieben, also mehr davon, und welchen ein bisschen nach unten im Sinne weniger ist mehr?
Gute Frage. Also eigentlich mag ich mein Profil sehr. Es ist manchmal sehr anstrengend, weil mein I auch recht hoch ist. Das kennst du bestimmt. An manchen Tagen würde ich das gerne manchmal abschalten, einfach nur für die Entspannung am Wochenende. Mhm. Und dann darf es aber am Montag gerne zurückkommen.
Ja, also so ein bisschen je nach Lust und Laune und mit wem ich es gerade zu tun habe und in welcher Situation. Ja.
Oder nachts, weißt du, wenn man einfach nur schlafen will und das I dann kommt und sagt, diese Idee musst du aufschreiben.
Ja, genau. Das ist jetzt die Idee und das kenne ich auch. Was ich mir über die Woche hinweg E-Mails schreibe, ich glaube, die meisten E-Mails, die ich bekomme, bekomme ich von mir selber, weil dann bin ich irgendwo unterwegs oder im Fitnessstudio oder auf Seminar oder im Hotel und dann schreibe ich mir gleich ein E-Mail, damit ich die Idee nicht vergesse. Und dann finde ich es dann nicht mehr, weil ich nicht mir fehlt das hohe G, das dann eine strukturierten E-Mail-Postkorb hat. Aber irgendwann taucht es auf und dann ist die Idee vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Aber ich erinnere mich gerne daran zurück. Oder sie kommt genau zur rechten Zeit. Das ist ja sozusagen der Vorteil. Vielleicht an der Stelle noch, es gibt so ein paar nette humoristische Betrachtungen, wenn man von einem dieser, nehmen wir nochmal das DISC-Modell, wenn man zu viel davon hat. Mhm. Also wenn dich deine Familie beim Mensch Ärger dich nicht spielen aus Sicherheitsgründen gewinnen lässt, ist es ein Hinweis, dass dein D zu hoch ist. Und wenn du sagst, ach, das Wochenende nehme ich mir mal nur Zeit für mich und lese ein Buch und du ladest dir 3 Freunde dazu ein, dann ist wahrscheinlich dein I sehr stark ausgeprägt. Oder wenn du sehr geduldig und mit Ruhe deinem Versicherungsberater zuhörst über die Vorzüge einer Kfz-Vollkaskoversicherung. Und das, obwohl du gar kein eigenes Auto hast, dann könnte dein S, also das stetige Verhalten, zu hoch sein. Und wenn du zu denen gehörst, die in 3 verschiedene 1-Euro-Shops gehen, nur um die Preise zu vergleichen, dann ist das G wie gewissenhaft zu hoch. Also man ertappt sich dann manchmal an gewissen Anekdötchen auch selbst wieder.
Ja, sehr schön. Das gefällt mir gut. Ja, ich habe auch direkt Personen vor Augen gehabt. So, sehr, sehr stimmig. Ja. Ja, dann herzlichen Dank, lieber Gavin. Ich fand es eine sehr, sehr, sehr spannende Folge und bin auch nochmal, also wirklich, habe richtig Lust, da nochmal so ein bisschen einzutauchen oder auch nochmal alte Testergebnisse auszugraben und zu gucken, bin ich denn gerade noch auf dem richtigen Weg damit. Und ja, ich hoffe, die Message kam auch an. Wenn man wirklich will, lässt sich es auch ändern. Oder man hat eben einen super guten Anlass, um für sich selbst rauszufinden, muss ich vielleicht im Außen was ändern, weil es einfach nicht mit meiner Persönlichkeit zusammenpasst.
Genau. Und ich denke, all diese Persönlichkeitsmodelle, die sollen dir nicht zeigen, wie du sein musst, sondern wie du vielleicht auch sein kannst. Ja. Und in Bezug mit Veränderung bedeutet das einfach, du hast wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, wie du dein Selbst sozusagen gestaltest. Und ich glaube, wenn man das rausnimmt und in Verbindung, ich schaffe mir dann das Umfeld, das am besten zu mir passt, dann habe ich welches Persönlichkeitsmodell von denen, die wir heute besprochen haben, auch immer du nimmst, dann hast du auf jeden Fall gewonnen.
Sehr schön. Vielen Dank, Gavin.
Danke dir.
Auf die nächste Folge.
Ich freue mich. Alles Gute. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.